Deutschlandfunk Kultur. Doku.
Gänsehaut, Kribbeln, der Körper reagiert sofort. Ja, das ist das größte Geheimnis, das ich ein Leben lang mit mir rumgetragen habe. Ich habe 40 Jahre voll gearbeitet und habe es keinem gesagt, außer meinem Mann. Den musste ich haben als Vertrauter. Ich habe es mir manchmal selber nicht geglaubt, wie weit ich gekommen bin, bis ich meine ganzen Unterlagen gelesen habe. So, nee, Jutta, das glaube ich nicht. Doch.
Tabu. Leben mit der Lüge. Ein Feature von Susanne Franzmeier.
Hey. Na, wie geht's dir heute mit mir? Ist heute ein guter Tag? Traust du dich raus? Vielleicht gehst du sogar unter Leute. Aber mich nimmst du mit dir, deine ständige Begleitung. Ich mache mich heute ganz leicht. Ja, ich habe überhaupt kein Gewicht. Leicht wie eine Feder. Du weißt, dass sich das schlagartig ändern kann mit einer unvorhergesehenen Frage, einem Gedanken. Die Trigger lauern überall. Aber das Risiko wirst du heute eingehen. Ich werde dich begleiten, wohin immer du gehst. Ich, dein Geheimnis.
Mein Name ist Jutta Schmidt. Bin 63 Jahre alt und wohne in der Nähe von Lüneburg.
Jutta Schmidt ist Rentnerin. Über Jahrzehnte hütete sie ein Geheimnis, das ihr Leben bestimmte und das sie mit allen Mitteln zu verbergen suchte. Sie ist kein Einzelfall. Bevor sie mir ihre persönliche Geschichte erzählt, möchte ich verstehen, wie es überhaupt so weit kommen kann. Was Menschen dazu bringt, mit enormem Aufwand gigantische Lügengebäude zu errichten. Dafür fahre ich nach Bremen. Hier treffe ich einen Mann, der sich auskennt mit dem Thema und der weiß, wie man reißfeste Lügennetze spinnt.
Hallo, hallo Frau Holzmeier, wie geht's Ihnen? Wie war die Fahrt?
Ja, war gut.
Schön.
Im Hüten von Geheimnissen Dritter hat er ein Geschäftsmodell erkannt. Eigentlich lebt er in Spanien. Nur heute ist Stefan Eiben für einen wichtigen Termin nach Deutschland gekommen.
Sind Sie denn Bremer?
Ja. Bevor ich ausgewandert bin, nach Spanien hier gewohnt. So. Hier direkt in der Innenstadt. Auch ganz schön die Zeit. Los, das Wetter.
Stefan Eiben ist erfolgreicher Inhaber einer etwas speziellen Agentur. Einer Alibi-Agentur.
Der erste Anruf kam sogar vom BBC. Und da habe ich aufgelegt, da habe ich gedacht, da will mich einer verarschen. Die rief aber sofort nochmal an.
Entschuldigung, aber wie kommt man bitte darauf, eine Alibi-Agentur zu gründen?
Das war ja damals nur eine fixe Idee, ohne irgendwie als Geschäft das zu sehen. Das war auf einer Samstagnacht, wo ich eine Webseite online gestellt habe, weil mir zwei Freunde von mir kurzfristig abgesagt haben, dass die Samstagabend nicht weg können, weil sie sonst ja Stress zu Hause hätten. Ich war fertig rauszugehen und habe dann gedacht, Mensch, das gibt's ja gar nicht. Da habe ich mich an den Rechner gesetzt, ich hatte eine Internetagentur, konnte sofort eine Domain registrieren, eine ganz einfache Internetseite online stellen. Mensch, Leute, wenn ihr Hilfe braucht, wie den Alibi braucht, ruft mich an, irgendwie finden wir eine Lösung und ich kann euch helfen. Hätte ich gewusst, wie aufwendig das ist und was da alles für notwendig ist, um wirklich wasserdichte Alibis zu erstellen, dann hätte ich es auch gelassen. Also die ersten 3 Jahre, die waren extrem stressig.
Ich möchte noch eine dritte Geschichte ins Spiel bringen. Die Geschichte ist eigentlich schon alt. Sie machte 2016 Schlagzeilen. Die SPD-Politikerin Petra Hinz aus Essen war 11 Jahre lang Mitglied des Bundestags. Sie übernahm dort zum Teil verantwortungsvolle, finanzrelevante Aufgaben. Dann platzte die Bombe. Ein komplett gefälschter Lebenslauf.
3. August 2016. Deutschlandfunk. Kommentar.
Die Parteiführung hat der Bundestagsabgeordneten Petra Hinz eine Frist von 48 Stunden gestellt. In diesem Zeitraum soll die Parlamentarierin ihr Mandat niederlegen. Vor 2 Wochen wurde bekannt, dass die Sozialdemokratin ihren Lebenslauf manipuliert hatte. Seitdem ist sie untergetaucht.
2. August 2016.
Sie hat nicht nur ein bisschen geschummelt,
Tagesthemen,
sondern ein komplettes Abitur samt Jurastudium mit Abschluss erfunden.
Petra Hinz hat sich krank gemeldet. Sie sei in stationärer Behandlung, heißt es.
Can you keep a secret? Honestly, no. If I knew a good story, it bubbles out of me like weeds from the ground.
Mit dem Frisieren von Lebensläufen ist das so eine Sache. Wer es übertreibt, dem droht es vielleicht mal auf die Füße zu fallen. PolitikerInnen nimmt die Wählerschaft das Lügen besonders übel.
Mit so einer Lebenslauflüge kann man den Job als Abgeordneter einfach nicht mehr wahrnehmen.
Scheinbar ausgesprochen beliebt, das Abkupfern bei Doktorarbeiten.
Man ist natürlich erpressbar, dass jemand Forderungen stellt, der die kennt, für Gesetze vielleicht zu stimmen oder ist extrem schwierig.
Petra Hinz aber fiel noch anderweitig auf. Sie schien 2 Gesichter zu haben. In ihrem Wohnviertel in Essen habe ich eine Verabredung mit demjenigen, der das alles damals aufdeckte.
Guten Mittag.
Hallo.
Ja, hallo.
Mein Name ist Pascal Hesse, ich bin 34 Jahre alt, komme aus Essen, bin hier geboren und arbeite hauptsächlich im Ruhrgebiet als freier Journalist und vor allem im investigativen Bereich.
Treffpunkt für unser Gespräch ist die Margaretenhöhe.
Und sich schon ein bisschen hier umgeschaut?
Ja, ich bin schon eine ganze Weile hier so rumgebummelt.
Hübsche 2-stöckige Häuserreihen, Mietergärten, verwinkelte Straßen.
In dieser Margaretenhöhe, die ist gebaut worden für die Arbeiterinnen und Arbeiter von Krupp damals. Und gehört heute der Margarete-Krupp-Stiftung.
Ein beliebtes und sozial geschütztes Wohnviertel in Essen.
Aber halt schon auf schick, ja? Also schon eine sehr schicke Gegend.
Irgendwo hier wohnt auch Petra Hinz.
Kennt, glaube ich, jeder hier Frau Hinz und weiß, wo Frau Hinz wohnt. Ist nicht so, als dass sie zurückgezogen gelebt hätte.
Vor dem Fall.
Vor dem Fall, ja. Ich weiß noch damals, dass die Fernsehteams hier bei ihr vor der Tür standen und da gedreht haben. Ist sicherlich auch nicht so schön.
Ich bin etwas aufgeregt, denn ich habe einen Brief für Sie.
Ich gehe da mit Ihnen kurz hin, das ist gar kein Problem.
Und den möchte ich ihr heute in den Briefkasten stecken, damit ich sicher gehen kann, dass sie meine Nachricht erhält.
Eine Wohnung zu bekommen ist nicht einfach.
Eine aktuelle E-Mail-Adresse oder Telefonnummer liegt mir nicht vor. Und meine Versuche, sie über Dritte zu erreichen, waren fehlgeschlagen. Den Brief aber wird sie bekommen. Bei der Alibi-Agentur brummt das Geschäft. Und das seit inzwischen über 20 Jahren.
Jetzt haben wir über 1600, 1800 wahrscheinlich an Schauspieler, die bei uns in der Kartei sind. Wir haben eine eigene interne Jobbörse. Wir brauchen ja ganz, ganz viele unterschiedliche Charaktere, die vielleicht mal Spanisch können, die mit Französisch anrufen können, die klingen wie die 80-jährige Oma.
Angeboten wird alles, was legal ist, sagt Stefan Eiben.
Die meisten Kunden sind so zwischen 30 und 55. So, das ist schon so das Gros. Wir haben aber auch 70-Jährige dabei.
Vom diskreten Stell-Dich-Ein über Fake-Visitenkarten bis hin zu vorgetäuschten Geschäftsreisen, falschen Freunden oder Lügendetektortests mit bestelltem Ergebnis.
Ich hätte gedacht, es kommt sogar mehr mit komischen Absichten zu uns, aber kommt gar nicht.
Ich bin eigentlich mit der Einstellung zum Interview gekommen, dass ich das alles moralisch höchst verwerflich finde. Aber irgendwie hatte ich mehr Angriffsfläche erwartet. Stattdessen erzählt Stefan Eiben unendlich viele Geschichten, bei denen ich das Bedürfnis der AuftraggeberInnen nachvollziehen kann.
Da war mal ein Koreaner, der sagte, ich bin nach Deutschland ausgewandert, arbeite bei einem großen Mobilunternehmen am Fließband. Das ist ein toller Job, verdiene gutes Geld, habe eine tolle Wohnung, tolles Auto. Jetzt kommen meine Eltern aus Korea und für die ist Fließbandarbeit das Unterste. Ich würde mein Gesicht verlieren, das wäre das Schlimmste. Und er bräuchte eine Firma, wo er reingehen kann, wo er seine Eltern zeigen kann, hier ist mein Schreibtisch, hier ist mein Laptop, mein Computer, alles da, hier sind Familienfotos.
Es sind sehr viele Geschichten.
Wir haben Bundesliga-Fußballspieler, Handballer, Basketballspieler, die berühmt sind. Wir haben, dieser Krebskranke war eine unter allerersten Schlagersängerin seit ganz vielen Jahren.
Nee, die Plattenfirma sagt,
die Verkaufszahlen auch nur um 5%. Das sinken darf nicht rauskommen.
Das ist eine Menge Geld.
Das darf nicht passieren. Und dann auch einer, der sagt, er ist ein riesen kräftiger Mann. Sieht aus wie Klitschko, sie daneben so klein und süß und er kann sich nicht trennen. Also wir hatten ganz viele kuriose Sachen von Anfang an.
Worum geht's denn diesmal? bei dem Termin in Bremen.
Also wir treffen uns nochmal in der Erbengemeinschaft.
Aha.
Die wollen ein Haus verkaufen.
Aber aus unerfindlichen Gründen findet sich kein Käufer.
Der dort wohnt, der will nicht, dass es verkauft wird, weil dann müsste er dort raus.
Stefan Eiben hat sich also als Interessent ausgegeben und das Haus mal von innen beschnuppert.
Wir haben so ein bisschen geguckt.
Roch nicht gut.
Und haben dann ja auch so Pötte gefunden. Und der hat da Hundekot und so weiter versteckt. Wenn jemand kommt und das besichtigen will, der tut dann so, weiß ich auch nicht, warum das, wie das stinkt.
Die Wahrheit. Die Wahrheit ist eine Enttäuschung. Magst du etwa Enttäuschung? Entscheide dich nicht für die Enttäuschung. Entscheide dich für mich. Mit mir wird es dir gut gehen. Ich bette dich weich. Ich, dein Geheimnis.
Also wir lügen, weil wir manchmal mit der Wahrheit nicht umgehen können,
sagt der Psychotherapeut Viktor Chu.
Es geht nur darum, ob man an den Lügen kleben bleibt.
So, hier ist meine neue Heimat.
Jutta Schmidt hat mich mit dem Auto am Lüneburger Bahnhof abgeholt und fährt mich zu sich nach Hause. Ursprünglich kommt sie aus Bayern.
Also ich habe gerne in Bayern gelebt. Ich würde auch wieder nach Bayern zurückziehen, wenn mein Mann nicht wäre.
Das rollende R hat sie als Souvenir behalten.
So, wir sind da.
Sie lebt ruhig, auf dem Dorf. Nach etwa 20 Minuten kommen wir vor dem gemütlichen Einfamilienhaus an.
Ich habe keinen Schlüssel dabei. Das Haus haben wir alles selber gebaut.
Ihr Geheimnis ist längst gelüftet. Aber die Narben aus der Zeit des Schweigens spürt sie noch heute.
Es fing eigentlich schon in der zweiten Klasse an. Ich durfte mich dann nach hinten setzen. Ich kann ganz toll schreiben, mit Vorlagen. Jeder bewundert meine Handschrift. Malen wir eben mal ab. Ja, 4 Jahre später ging es in die Sonderschule. Und das war so ein Erlebnis, da kommen wir jetzt noch die Tränen, weil in allen anderen Fächern, sei es Mathe, sei es Zeichnen, sei es Kunst, sei es Religion, Politik, es war für mich so ein Wissensdrang, da war ich so super und gut. Aber mir fehlte das Lesen und Schreiben.
Eine der stärksten Ursachen für Familiengeheimnisse und Lebenslügen ist die Vermeidung von Scham und von Schuld. Die wirken viel stärker als meinetwegen Angst oder Wut oder Trauer.
Viktor Chu hat ein Buch zum Thema geschrieben: Lebenslügen und Familiengeheimnisse.
Weil wenn wir uns schämen und wenn wir uns schuldig fühlen, da haben wir das Gefühl, als ob wir grundlegend falsch sind.
Stefan Eiben schämt sich nicht. Die Lügen denkt er sich ja auch für andere aus. Sie sind sein Geschäft.
Oft ist es sehr, sehr, ja, sehr simpel. Das ist ganz normale Sache. Die Lüge ist für mich auch was völlig Neutrales. Es geht halt nicht jedem die Wahrheit etwas an. So, und wenn jemand einen Job hat im Erotikbereich, das können die, wollen die vielleicht nicht jedem auf die Nase binden. Aber irgendwas muss man ja sagen. Und dann brauchen die von uns für dieses Doppelleben Visitenkarten, Nennung auf einer Webseite vielleicht. Manchmal über monatliche Gehaltsabrechnungen für den Freund oder für die Eltern. Und in Wirklichkeit ja, sind sie als Begleitung tätig oder ja, andere Sachen. Oder sind arbeitslos. Auch das gibt's.
Wenn ich aus mir selber, aus der Wahrheit heraus lebe, dann lebe ich spontan. Ich stehe mitten im Leben und kann frei sein. Wenn ich aber in der Lüge lebe, dann muss ich mich eigentlich ständig darum bemühen, dass die Wahrheit nicht herauskommt. Das ist die eine ziemlich schlimme Folge von Lügen, dass man ständig mit der Fassade und mit der Verkleidung beschäftigt ist, anstatt zu schauen, was ist denn mit mir los?
Mit 18 habe ich meinen Koffer gepackt und bin nach München gegangen, weil ich wollte was erreichen. Ich wollte was auf den Beinen stellen. Ich wollte mich verwirklichen und habe dann das erste Mal angefangen. In der Grundschule bei den Erstklässern war ich drin gesessen und habe mit Lesen und Schreiben angefangen. Das war eine reguläre Grundschule und ich habe mich selber gekümmert. Aber wenn man als Erwachsene und dann kleine Kinder vor sich hat, das ging nicht lange gut.
Weißt du noch, wie klein und unbedeutend ich dir damals erschien? Ich habe es dir leicht gemacht und du hast es dir mit mir bequem gemacht. Jetzt bin ich so viel größer als du selbst. Du brauchst mich. Ich beschütze dich vor der Verachtung der anderen, vor der Wahrheit. Ich, dein Geheimnis.
Bei manchen Leuten, die mich im Internet suchen, die kriegen sofort Angst. Das ist auch manchmal sinnvoll. Also ich will ja, dass meine Fragen beantwortet werden.
Nahezu jeder Auftraggeber ruft, meldet sich danach und bedankt sich. Und wie die sich bedankt haben, bis hin zu, sie haben mein Leben gerettet.
Wo Stefan Eiben mit seiner Alibi-Agentur versucht, falsche Fährten zu legen, macht Pascal Hesse sich daran, eben solche aufzudecken.
Wo ist der Leibbrot? Wie weit muss ich laufen, bis ich ihn gefunden habe? Ja, bis das große Festmahl kommt. Ja, das macht immer wieder aufs Neue Spaß.
Aber der Alibi-Agent spinnt seine Lügennetze im Verborgenen. Der Journalist bleibt sichtbar.
Meine Adresse finden Sie im Netz. Und ich freue mich ja über jeden, der auf mich zukommt und sagt, ich habe vielleicht eine Geschichte.
Die Kehrseite?
Morddrohung oder ich weiß, wo du wohnst. Oder man hat mir auch schon mal Dinge zugeschickt, die auch weniger appetitlich waren. Muss man halt mit leben, wenn man diese Arbeit macht.
Ja, man kann sehr kreativ und fies sein. Also wir haben mal in einzelnen Fällen so einen Haufen Code versendet. Ja, ist natürlich eklig.
Bei Frau Hinz damals war es so, es haben mir Leute, also mir ist der Reifen zerstochen worden. Hat sogar damals der Staatsschutz ermittelt, weil der Reifen wurde an meinem Auto so zerstochen, dass der auch ja platzt und der ist dann auf der Autobahn geplatzt. Und das war sehr, sehr kurz in dem Zusammenhang.
Es gibt manchmal mit Grußkarte, da steht manchmal drauf, du weißt schon warum.
Also Frau Hinz würde ich es nicht zutrauen.
Das klingt vielleicht ein bisschen fies im ersten Augenblick, aber man darf ja auch keine Täter-Opfer-Umkehrung machen. Wir haben überhaupt nicht den Eindruck, dass das rachzornige Menschen sind, sondern eher im Gegenteil.
Stefan Eiben erzählt Geschichten von Menschen, die ihm Geschichten erzählen. Welchen Wahrheitsgehalt die haben und ob hier vielleicht den Falschen geglaubt wird, prüft niemand im Einzelfall nach. Gleich muss er los zu seinem Termin mit der Erbengemeinschaft. Was wäre eigentlich gewesen, wenn ihn umgekehrt der Hausbewohner damit beauftragt hätte, den Hausverkauf zu verhindern?
Ja, also hätte er uns dafür angerufen, hätten wir es auch gemacht.
Letztendlich ist seine Agentur ein Unternehmen. Er wird vor allem den zahlungswilligen Kunden glauben.
Wir hätten es auch ein bisschen geschickter gemacht, weil die Pötte waren ja zum Teil sichtbar. Tupperdinger hat er genommen. Und er wollte es ja danach auch schnell selber wieder raushaben, ist ja klar. Ist ja auch ekelhaft.
Erstunken und Erlogenes beschäftigt auch Pascal Hesse. Wie ist seine Geschichte zu seiner Geschichte?
Es fing alles damit an, wie so häufig bei mir ist bei einer Recherche. Ich habe eine Info bekommen. Es war jetzt nicht mehr als eine Brotkrume. Ich vergleiche das immer gerne damit. Und zwar von einer Person, die sie aus seiner Jugend kannte. Auf jeden Fall war die Info, dass die Person sich halt gar nicht vorstellen konnte, dass Frau Hinz überhaupt ihr Abitur gemacht hat. Also es war ein Mann, das kann ich so viel kann ich sagen. Es war ein Mann, der auch in politischen Kreisen unterwegs war, früher mal hier in Essen. Und ist aber nicht wie sie, ich sag mal, die Karriereleiter hochgeklettert, sondern hat sich irgendwann da aus dieser aktiven Phase auch zurückgezogen.
Kombiniere. Mögliches Motiv für die Zuspielung der Information? Neid.
Sie war durchaus auch bekannt als Kümmererin für Menschen aus dem Stadtteil. Also von jungen Jahren an hat sie sich in der SPD hier sehr stark eingebracht und auch durchaus Veränderungen mit herbeigeführt. Ja, also auch im positiven Sinne. Sie war nicht faul.
Nee.
Ja, sie war schon sehr engagiert.
Ja, sehr engagiert.
Aber sie hatte halt ein kleines, dunkles Geheimnis.
Naja, klein?
Ich trag und nehm dich mit, egal wie schwer es ist. Ich behalte dich für mich, du bist und bleibst ein Geheimnis. Ich trag und nehm dich mit, egal wie schwer es ist. Ich behalte dich für mich, du bist und bleibst ein Geheimnis.
Für immer.
als Anwältin kann ich nicht arbeiten, wenn ich kein Staatsexamen gemacht habe. Und erst recht kann ich kein Staatsexamen machen, wenn ich kein Abitur gemacht habe. Also das heißt, das Kartenhaus war halt auf diesem Punkt des Abiturs gegründet. Ich habe dann damals Kontakte genutzt in die Schule, wo sie Abitur gemacht haben wollte. Und dann hat sich herausgestellt, dass man das da so nicht bestätigen konnte.
Zurück zu Jutta Schmidt. Sie fälschte keinen Lebenslauf. Sie verheimlichte nur eine wesentliche Kleinigkeit, nicht lesen und schreiben zu können. Aber wie um alles in der Welt konnte das gehen?
Ja, man muss sagen, ich habe angefangen zu arbeiten, das waren die 70er Jahre. Da ist man in Firmen gegangen und hat gefragt, brauchen Sie Mitarbeiter? Da gab es keine Frage, haben Sie Lebenslauf oder. Und dann bin ich so in der Industrie, in die elektronische Branche reingekommen. Und was war? Ich habe mehr geleistet. Ich habe ja alles gekonnt. Handwerklich macht mir keiner so schnell was vor. Und das hat mir geholfen, dass ich dann so langsam da reingewachsen bin. Und dann ging es der Weg nach Hamburg. Und bei einer ganz großen Firma hier in Hamburg, da hat mich der Chef ja gelobt und hat mich mitgenommen. Und dann haben wir die Firma praktisch, ich und mein damaliger Chef, neu aufgebaut. Und dann fing der an. Der Aufstieg für mich an. Erst war es mit Aufbau der Firma, dann war Lageraufbau, dann war die Vorbereitung, dann war die Endmontage, dann war die Bestückung, dann war die Prüfung. Ich bin praktisch in dieser Firma reingewachsen. Und als einzige Frau unter 50 Männer und dann noch diese Position.
Wir sehen zu den Sternen auf. Die Hoffnung ist oft größer als die Chance. Wer gewinnt, hat schon tausendmal verloren. Wir glauben selbst an das Unmögliche und bauen uns Räume aus dem Nichts. Wir brennen selten für das Leben, das sich nur in unserem Herz versteckt. Aber was, wenn alles gut geht? Was, wenn jeder
meinen, du blendest mich aus. Aber Vorsicht, ich will gehegt und gepflegt werden. Beachte mich. Wehe, du vergisst mich auch nur für einen Moment. Das wird dich teuer zu stehen kommen. Der Fall kommt schneller, als du denkst. Und tiefer, als du glauben magst. Also, fürchte mich, oder es wird dir schlechter gehen. Dafür werde ich schon sorgen. Wir beide, wir gehören zusammen. Für immer. Du und ich. Dein Geheimnis.
Frau Hinz war dafür bekannt, dass sie halt einen sehr hohen Verschleiß an Mitarbeitenden hatte. Es gab dann auch, das ist mir dann zugeleitet worden, einen offenen Brief von ehemaligen Mitarbeitern an die Fraktionsführung.
Liebe Genossinnen und Genossen, wir sind eine Gruppe ehemaliger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Petra Hinz. Die schlechte Behandlung und der psychische Terror waren für uns und viele weitere Kolleginnen und Kollegen nicht mehr zu ertragen.
Manche wollten auch mit mir sprechen, andere hatten Angst, dass Frau Hinz am Ende dafür sorgt, dass sie in ihrem Job nicht mehr so weit kommen.
Wenn man eine Lebenslüge um sich baut, hat man natürlich Angst, ertappt zu werden oder erwischt zu werden oder erkannt zu werden, ja. Und man wird dann mit der Zeit auch paranoisch. Das heißt, man vermutet hinter jedem jemand, der ihr oder ihm auf die Schliche kommen möchte oder will. Ja? Und da ist natürlich Angriff die beste Verteidigung.
Einer hatte mir beschrieben, sie hat für jeden eine Kündigung schon vorbereitet, in der Schublade liegen gehabt. Ja, fehlte nur das Datum und die Unterschrift. Das habe ich von einem gehört und der andere hat gesagt, ja, sowas, da kann er sich auch gut dran erinnern.
Und das ist auch eine der schlimmsten Folgen eigentlich von Lebenslügen, dass man eigentlich keine Nähe, keine wirkliche persönliche Nähe mehr zulassen darf.
Innerhalb des Deutschen Bundestages findet Frau Hinz mittlerweile keine neuen Mitarbeiter mehr. Zum täglichen Umgangston im Büro Hinz gehören persönliche Beleidigungen, Diffamierungen, Mobbing, ständige Überwachung und Maßregelung sowie die Übertragung von demütigenden Aufgaben. Sollte eine erneute Nominierung von Frau Hinz für die Bundestagswahl 2017 erfolgen, sehen wir uns dazu gezwungen, die lokale Presse zu informieren.
Auszug aus einem Schreiben von Petra Hinz an die Genossinnen und Genossen.
Das anonyme Schreiben gehört eigentlich in den Müll. Durch die Anonymität und unseriöse Darstellung wollen die Verfasser sich der Verantwortung für ihre Motive entziehen. Nicht zuletzt, weil dieses Verhalten auch strafrechtliche Folgen haben kann.
Es ist eine permanente Anspannung und die war im Beruf natürlich dreimal so hoch. Da konnte ich erst abends wieder runterfahren und dann weiterarbeiten in Ruhe mit meinem Mann, der mich damals sehr unterstützt hat. Also ohne ihn wäre ich das jetzt nicht, was ich jetzt bin, muss ich dazu sagen. Er ist IT-Manager zu dieser Zeit und war selbstständig. Und somit hatte ich ihn immer am Telefon. Wenn er eine Mail kam, die ich nicht beantworten konnte, also wenn irgendein Problem gab, und sagte, nee, müssen das machen wir heute Abend in Ruhe.
Du willst dich jemandem anvertrauen? Ja, das ist verständlich. Aber weißt du, jeder, der von mir weiß, dem gibst du Macht über dich. Wer von mir weiß, kann dich verraten und vernichten. Solange du mich aber hütest, dein Geheimnis, behältst du die Kontrolle. Was? Du meinst, ich habe die Kontrolle über dich? So darfst du nicht denken. Wir sind doch eins. Also überleg nicht lang. Behalt mich besser für dich.
Wie sieht die Tüte Chips aus? Oder das ist eine ganz tolle Verpackung. Ach, die nehme ich mal mit. Ja, und stellst es abends auf den Tisch, wenn Freunde kamen. Aber was hast du denn da gekauft? Ach, das muss alles so schnell gehen. Ich habe einfach nur zugegriffen. Du weißt ja, ich bin neugierig. Weil was Kaffeepulver? Ja, toll.
Man baut eigentlich eine unsichtbare Burg um sich herum, Mauer, um sich selber zu verteidigen und selbst gegenüber Menschen, die einen mögen oder lieben.
Oh, ich habe eine Zahnpasta, ganz kleine. Hä? Seit wann brauchst du Haftcreme? Am liebsten hätte ich den Boden aufgemacht und wäre versunken oder wären Tränen ausgebrochen. Nein, umschalten, spielte ich halt wieder das Schauspiel. Dann habe ich eine sehr gute Ausrede immer benutzt, ich musste dringend auf Toilette. Und dann gab es halt dann erstmal heulen, weinen, schämen, dann wieder sammeln und weitergehen.
In meiner Abiturzeit, als ich das Abitur gemacht habe, da war Frau Hinz schon im Bundestag und ich habe mich damals fürs Planspiel beim Deutschen Bundestag beworben und jeder Abgeordnete durfte damals eine Schülerin oder Schüler aus dem Wahlkreis schicken, der quasi dann stellvertretend für sie dann im Parlament den Sitz wahrnimmt und eben bei diesem Planspiel mitmacht. Und Frau Hinz hatte damals mich ausgewählt. Und daher kannte ich sie natürlich gut. Da habe ich natürlich auch selbst so ein bisschen an mir gezweifelt, weil ich dachte, naja, also hast du dich jetzt so vertan, was diese Frau anging? Eine total nette, liebe Frau. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass sie halt so eine Cholerikerin gewesen sein soll.
Einsamkeit ist dann das Resultat, ja. Also man mag vielleicht von unglaublich vielen Fans oder Anhängern umgeben sein, aber man wird immer einsamer. Ja.
Ich glaube ganz stark, dass dieser Kontrollzwang gegenüber den Mitarbeitenden, was geht raus, was steht da genau drin, dass diese Art, die sie da entwickelt hat, ganz stark darauf resultiert, dass sie natürlich jederzeit Angst hatte, aufzufliegen.
Nur zum Schluss meines Berufslebens war die Panik so groß, wenn nur was zu schreiben kam. Ich habe nur noch, ich will nicht sagen Panikattacke, aber war schlimm. Konnte ich nicht mehr dieses Schauspiel aufrechterhalten.
Durch die Einsamkeit zementiert sich dann auch die Lüge, weil wir brauchen eigentlich Menschen, die uns einerseits schätzen, und akzeptieren, aber die auch bereit sind, uns auf unsere Lügen oder Halbwahrheiten hinzuweisen, ja, damit wir herauskommen dürfen. Wir brauchen Beziehung.
Er war der erste Vertraute, den ich das gesagt habe vor 38 Jahren. Weil ich merkte, es ist Liebe. Habe ich gesagt, schau dir das ganz genau an, du weißt nicht, was für ein Problem du dir da auflädst. Und für mich war das Schönste, wenn nächsten Tag mit einem Blumenstrauß vor der Tür stand und sagte, Spatz, alles gut. Und ich hatte endlich jemanden, mit dem ich weinen konnte, mit dem ich sagen konnte, ich habe da ein Problem und ich weiß nicht, wie ich umgehe. Und der stand immer da. Ja, das ist auch mein Hobby, Autofahren. Früher habe ich Sportwagen gefahren, heute geht das nicht mehr.
Wie hat Jutta Schmidt eigentlich die Führerscheinprüfung geschafft?
Das waren ja früher noch diese Teststreifen. So ein Streifen, den man dann die Kästchen angekreuzt hat. Dann konnte man immer zu Hause vergleichen, ob die richtig sind oder falsch sind. Und dann habe ich mir 3-4 Worte eingeprägt, bildlich. Kann, muss, darf. Und ich glaube, es waren Tag und Nacht, wo ich geübt habe. Wie ich in der Theorie reingegangen bin, war ich natürlich eine der Letzten, die dann abgegeben haben. Und dann hieß es ja, Schmidt bestanden. Ich bin aufgestanden und immer wieder gesagt, ich, wirklich ich? Meint sie mich? Ich konnte es gar nicht begreifen, dass ich das bestanden habe. Im Nachhinein kann ich sagen, es war eine Meisterleistung, die ich da gebracht habe. Ein Diktiergerät, ab auf Toilette reingesprochen, abends bearbeitet, PC, ein Programm, das mir auch vorgelesen hat, die Worte. Oder es war abends alles aufgezeichnet, Hieroglyphen in meinem Buch, wenn ich gelernt habe, mit dem Computer umzugehen. Ach, das ist der Pfeil auf der Tastatur, da muss ich 2-mal klopfen. Also ich habe vor kurzem erst meine Arbeitssachen aussortiert und ich war erstaunt, was ich da alles hatte. Ein Buch mit Namen, wie wird was geschrieben? Ich bewundere mich selbst in dem Augenblick, was ich da geleistet habe. Bis zu diesem Punkt, wo es dann nicht mehr ging, habe ich mich einem Kollegen anvertraut und der hat es missbraucht. Eine Rücklieferung kam und ich musste da sofort reagieren mit einem Schreiben, warum ich die Rücklieferung nicht akzeptiere. Ich nahm damals an, es war ein guter Freund. Man kannte sich ja schon über 6-7 Jahre. Und denen habe ich das dann anvertraut. Und dann ging also Mobbing auf der feinsten Ebene los. Das kann ich heute gar nicht mehr so richtig an mich heranlassen, weil ich es auch nicht möchte. Ich bin zur Arbeit gegangen, es war mein Lebensinhalt. Ich habe nachts nicht geschlafen, ich bin zur Arbeit gegangen, es waren Weinattacken, ich konnte mich nicht konzentrieren und ich bin gerichtlich vorgegangen gegen die Firma und dann bin ich regelrecht zusammengebrochen. Ich habe dann nur noch mein Büro abgeschlossen, also mein Schreibtisch, bin nur noch nach Hause und fertig. Es war halt dieses Gefühl, jeder weiß es ja. Es wurde ja auch, das haben wir offen angesprochen, wir können keinen gebrauchen, der nicht lesen und schreiben kann. Was ich wieder gut finde von den Menschen, dass es so angesprochen hat. Aber ich war halt damals in der Situation, in der mich befand, nicht in der Lage, darauf zu reagieren.
Überlegt, okay, wie veröffentliche ich die Geschichte, habe die Texte vorbereitet auch schon, dass sie halt keine Stellung dazu nimmt zu den Punkten.
Mailauszug 15. Juli 2016, 13.55 Uhr, Hesse an Hinz.
Erlauben Sie mir noch eine Rückfrage. Wo haben Sie Ihren Abschluss gemacht und an welcher Universität haben Sie studiert und Ihre Staatsexamen abgelegt?
Mailauszug 14.36 Uhr, Hinz an Hesse.
Bitte entnehmen Sie weitere Informationen dem Volkshandbuch vom Bundestagspräsidenten bzw. dem Deutschen Bundestag.
15.46 Uhr, Hesse an Hinz.
Leider beantworten weder Kürschers Volkshandbuch noch die Internetseite des Deutschen Bundestages meine Fragen zu Ihrer Person. Bei vielen anderen Abgeordneten ist an beiden Stellen leicht ersichtlich, wo sie ihre Abschlüsse erlangt haben. Bei Ihnen ist dies jedoch nicht der Fall. Von daher bitte ich Sie noch einmal, meine Rückfragen zu beantworten.
Da Petra Hinz seine Fragen weiter nicht beantwortet, verschickt Pascal Hesse schließlich eine Reihe von E-Mails.
Und die E-Mail, die dann wohl am Ende den Ausschlag gegeben hat, war die E-Mail an Norbert Lammert, den damaligen Bundestagspräsidenten.
Sehr geehrter Herr Bundestagspräsident Professor Dr. Norbert Lammert.
Und zwar hat diese E-Mail wohl einen sehr schnellen Ausschlag gegeben.
Mir liegen glaubhafte Hinweise von Informanten vor, nachdem die Abgeordnete Hinz bei ihrem Lebenslauf nicht ehrlich gewesen sein soll. Demnach soll Petra Hinz nur einen Hauptschulabschluss an der Essener Hauptschule an der Bärendelle gemacht haben, nicht aber das Abitur, das erste oder das zweite juristische Staatsexamen abgelegt haben. So wird es jedoch in ihrer Biografie auf www.bundestag.de und in Kürschers Volkshandbuch 18. Wahlperiode verbreitet. Dafür sind Sie wiederum inhaltlich verantwortlich.
Und Herr Lammert wollte wohl, weil es auch eine Sitzungswoche war, eine Stellungnahme von ihr haben. Und das war der Punkt, wo sie dann halt nicht mehr rauskam.
Ich hoffe natürlich darauf, dass die Vorwürfe gegen Frau Hinz lückenlos entkräftet werden können. Mit freundlichen Grüßen, Pascal Hesse.
Am 18. Juli 2016 teilt Petra Hinz noch selbst in einer Pressemitteilung mit, dass sie nicht erneut für den Bundestag kandidieren wird. Ihr Anwalt bestätigt der Presse am 19. Juli die fehlerhaften Angaben im Lebenslauf.
Sie ist bestürzt, nicht die Courage aufgebracht zu haben, für ihr Fehlverhalten gerade zu stehen.
Und am 20. Juli die Niederlegung ihres Bundestagsmandats.
Sie bittet ihre Wegbegleiter, ihre Mitarbeiter, ihre Freunde und Familie, all die Menschen, die ihr vertraut haben, von ganzem Herzen um Entschuldigung.
Petra Hinz taucht ab in die Stille.
Was hast du getan? Wie konntest du nur mich nicht mehr zu beachten? Jetzt bekommst du dafür die Quittung. Und meine Rache ist süß. Scham und Schande, Verlust und Verderben. Ich kann dir keinen Ausweg mehr zeigen. Ob du willst oder nicht. Ich gehöre dir nicht mehr. Ich, dein Geheimnis, bin gelüftet.
Wenn man sich umdreht und man merkt, dass hinter einem Rücken gesprochen wird, es geht viel, viel tiefer rein. Und die Enttäuschung erstmal zu verarbeiten, wie er mich benutzte und wie es dann in der Firma rumging. Und da wusste ich nicht, ob ich meinen Job behalten kann. Ich habe ihn auch aufgrund dessen dann verloren, indem sie meine Abteilung geschlossen haben. Und haben wir dann nur einen Arbeitsplatz gegeben, nur mit Schreiben. Und da war mir eigentlich von vornherein klar, was los war. Dann habe ich auch die Firma verlassen. Das ging nicht mehr gesundheitlich, nicht mehr. Ich habe die Firma verlassen und wir haben 17 Jahre durchgearbeitet und keiner hat angerufen. Wenn man mit jemandem 17 Jahre zusammenarbeitet, auch privat und vieles gemacht hat und dann auf einmal kompletten Cut aus. Und ich war damals in meiner Situation auch nicht in der Lage dazu.
Ich
glaube nicht, dass sie damals, als sie da angefangen hat mit diesen kleinen Lügen vielleicht am Anfang, bis hin zu den großen am Ende, ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet hätte, dass sie irgendwann mal im Bundestag sitzt und diese Verantwortung hat. Aber wenn man einmal damit angefangen hat, mit diesen Lügen, ich glaube, dann ist es auch sehr schwierig, damit aufzuhören. Weil sie können ja nicht sagen, nee, ich habe das alles gar nicht gemacht und ich mache jetzt hier reinen Tisch und fertig ist. Also extrem schwierig.
Und was für Geheimnisse hat der Alibi-Profi noch so zu vertuschen?
Ja, witzig manchmal, wenn wir Polizisten haben, die sagen dann, ich bin selber Polizist, bin Kripo-Beamter und ich brauche ein Alibi. Dann müssen die selber lachen. Wir haben auch genauso Steuerberater, wir haben Therapeuten, wir haben Arbeitslose, ja, Vergewaltigungsopfer, krebskranke HIV-Patienten, Burnout-Opfer.
Moment mal, Vergewaltigungsopfer?
Sie sagte, sie ist vor vielen Jahren mal vergewaltigt worden und hat Probleme in der Sexualität, hat Probleme im Bett. Das hat sie auch ihrem neuen Freund gesagt. Und er glaubt es nicht. Er glaubt, es liegt an ihm.
Bitte nicht.
Und dass er das sie das nur sagt, um ihn zu schützen. Und er hat ihn gebeten, ob das jemand bestätigen kann von früher. Ob das vielleicht gibt es dann irgendjemand, sagt er, natürlich, es wissen alle, klar. Aber es sind jetzt Jahre vergangen und ich war ewig, bin ich als das Vergewaltigungsopfer angeguckt worden. Und jetzt nicht mehr nach all der Zeit und ich will es nicht mehr auffrischen. Ich will da keinen wieder zurück in diese Erinnerung holen. Ich brauche jetzt einen, der ihn anruft, der sagt, dass er ein alter Kumpel von mir ist, von damals, und der ihm das einfach bestätigt. Und das haben wir dann gemacht.
Unsere Gesellschaft muss sich schon sehr gründlich verändern, um manche Wahrheiten zu ertragen. Ja.
Liegt im wenigsten Fall selber an unseren Kunden. Es liegt eher daran, dass eine dritte Person die Wahrheit nicht verträgt. Angeblich sind wir alle so tolerant, aber dennoch kriegen wir es ja mit. Jede Woche Mails. Ich lebe in einem schwulenfeindlichen Umfeld. Ich bin Feldwebel beim Bund. Ich bin Unteroffizier. Ich bin Kripo-Beamter. Das wäre nicht gut.
Also ich wünsche mir tatsächlich eine wahrhaftigere, eine ehrlichere Gesellschaft und ehrlichere Beziehungen. Auch Menschen, die ehrlich zu sich selber sind, wahrhaftiger zu sich selber sind, weil ich tatsächlich glaube, dass man damit auch besser weiterkommt in seinem Leben.
Also wenn Sie offen gewesen wären und gesagt, ja, Herr Hesse, wissen Sie, das war damals eine schwierige Zeit in der SPD. Ich war eine Frau, sonst wäre ich nicht hochgekommen in der Partei, wenn ich nicht als Juristin oder irgendwas Namhaftes hätte.
Pascal Hesse hätte seine Geschichte wohl gerne noch weiter erzählt. Er hat immer noch Petra Hinz' private Telefonnummer aus ihrer Zeit als Abgeordnete.
Zumindest habe ich sie da mal ein paar Mal versucht zu erreichen. Ja, auch geschrieben, dass ich durchaus auch eine Geschichte machen würde, warum es so gekommen ist. Ich weiß nicht, ob sie am Ende nicht sogar davon profitiert hätte.
Vor allem hätte wohl Herr Hesse wieder profitiert.
Bin mir sogar ziemlich sicher, dass sie ihr Mandat nicht unbedingt hätte aufgeben müssen, wenn sie einfach einmal ehrlich gewesen wäre.
Er hätte sie also noch vor dem Schicksal bewahren können, dass Petra Hinz dank seiner Enthüllungsgeschichte bevorstand?
Aber das hat sie nicht gemacht.
Aha.
Sie hat gar nicht geantwortet dann auf dieses Angebot.
So verwerflich das Verhalten von Frau Hinz gewesen sein mag und so sehr ich investigativen Journalismus schätze, meins ist das nicht. Obwohl auch ich die Geschichte gerne weitererzählen würde.
Wissen Sie, was ich habe? Geschichte. Ich habe was anderes.
Ich ziehe meinen handgeschriebenen Brief aus der Tasche.
Ich habe einen Brief geschrieben.
Ach, wie schön.
Auf einmal komme ich mir ziemlich blöde vor. Ich habe mit Tinte geschrieben und, gebastelt. Den Umschlag habe ich mit einem ausgeschnittenen Ornament verziert.
Sag nur, wenn ihr sie mit mir seht, dann redet ihr mit ihnen kein Wort.
Das glaube ich sofort. Wir sind am Briefkasten angekommen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr.
Ich habe mich zum Positiven gewendet. Ganz einfach, ich bin selbstbewusster. Ich stehe hier. Also es fing ganz einfach so mit an, dass ich ja auch wusste, dass diese Lese- und Schreibschwäche ja auch dazu führte, wie es mir gesundheitlich ging. Und durch Radiosendung und Fernsehsendung bin ich zu dem Alpha-Mobil gekommen.
Das Alpha-Mobil ist eine Anlaufstelle für Erwachsene, die nicht lesen und schreiben können. Sie schalten regelmäßig Werbespots, um Menschen wie Jutta Schmidt zu erreichen.
Die haben mir die Volkshochschule vermittelt. Ich bin da hingegangen. Auf einmal saß ich unter Gleichgesinnte. Ich musste kein Schauspieler mehr sein. Das hat mir wahnsinnig viel Auftrieb gegeben. Endlich wurde die Problematik, die ich habe, gesehen und anerkannt und geholfen auf eine ganz, ganz tolle Weise.
Jutta Schmidt engagiert sich inzwischen für Menschen, die das gleiche Problem haben. Sie ist Mitbegründerin einer Selbsthilfegruppe in Lüneburg. Wortblind.
Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Die Adresse stand drauf, aber ich hatte vergessen an dem Brief. Also ich hatte weder eine Telefonnummer noch eine E-Mail-Adresse aufgeschrieben, noch meine Website oder irgendwas. Dann war mir das aufgefallen und ich hatte sozusagen meine Visitenkarte irgendwie hinten drauf geklebt auf den Umschlag. Jetzt will ich eben meine Daten sichern, vom Rekorder auf den Rechner ziehen. Was klebt an meinem Rekorder dran? Meine Visitenkarte. Ich habe jetzt meine Visitenkarte nochmal eingetütet und irgendwie schicke jetzt einen Brief hinterher. Ich muss selber schon lachen.
Ja, was soll ich sagen? Petra Hinz hat sich natürlich nicht bei mir gemeldet. Hätte ich vermutlich auch nicht getan. Ich kam mir schon beim Briefeinwerfen ziemlich verwegen vor. Also eine Investigativjournalistin wird aus mir nicht mehr.
Es ist ein ganz anderes Gefühl, aus sich selber heraus zu leben und sich mit sich selber identisch zu fühlen, als wenn ich ein Leben führte, wo ich mir und anderen Menschen etwas vormachen muss. Und dann würde ich eigentlich, und das wäre das Schlimmste, dass ich mein Leben oder den Sinn meines Lebens verfehle.
Wer ist jetzt nochmal dieser Herr mit der angenehmen Stimme, der hier immer so kluge Weisheiten von sich gibt? Herr Chu, vielleicht sagen Sie selbst noch ein paar Worte zu sich.
Mein Name ist Victor Chu, also ich komme aus China und bin mit 14 hierher nach Deutschland, habe hier Medizin und Psychologie studiert. Seit ich arbeite, arbeite ich psychotherapeutisch und außerdem schreibe ich Bücher und gebe Tai-Chi-Unterricht zum Ausgleich, zur Entspannung. Ja.
Herr Chu lebt in der Nähe von Heidelberg, auf dem Dorf. Ich habe ihn dort besucht.
Zum einen persönlich komme ich aus einer ziemlich komplizierten Familienhintergrund und ich habe also auch fast lebenslang mich mit meiner Familie, meiner Herkunftsfamilie beschäftigt.
In zwei Büchern hat Victor Chu seine Familiengeschichte aufgearbeitet. Es geht um Kriegswirren in China, Veränderung der Lebenssituation, geheime Liebschaften der Eltern, das Festhalten an falschen Vorstellungen und die generationenübergreifende Verarbeitung prägender Erlebnisse.
Gerade in den Familienaufstellungen merke ich, dass vieles, worunter sie leiden, mit der Vergangenheit zu tun hat. Mit der Vergangenheit ihrer Eltern, ihrer Großeltern. Wenn man das alles wagt, dann kann man sehr vieles, was damals gewesen ist, verstehen und lösen, sodass das Leben der heute Lebenden, dass es ihnen besser geht.
Start sind wir dann los?
Ja.
Bis denn. Ich möchte auch die Politiker aufrütteln, dass wir ein Recht haben auf Grundbildung, dass Kurse von der Volkshochschule gemacht werden. Kostenlos.
Kostenlos sind die Kurse oft noch nicht. Eine zusätzliche Bürde für funktionale Analphabeten.
Wenn Sie überlegen, dass jeder Achte kann das nicht richtig. Ich spreche nicht von Fremdsprache. Ich spreche von der Muttersprache.
Es gibt sie, die Menschen mit gigantischen Geheimnissen, die unter einer scheinbar intakten Oberfläche im Verborgenen bleiben. Weil unsere Gesellschaft nicht bereit ist, die Wahrheit zu akzeptieren. Manchmal kommt sie ans Licht. Meistens aber nicht.
Achtet drauf, achtet auf Zeichen. Wenn sie keinen Einkaufszettel schreiben oder sie klinken sich aus, wenn ein Spiel gemacht wird. Nehmen Sie sich die Zeit unter vier Augen. Gehen Sie raus aus der Gruppe, sprechen Sie persönlich an. Kann das sein? Ich würde gerne helfen. Die Betroffenen werden erstmal, nein. Aber ich gebe Ihnen sicher das Wort drauf, wenn Sie in Beklemmungen kommen, sei es der Partner stirbt weg, was auch immer, beruflich, dann wissen Sie, da ist jemand, die hat eine Ahnung und dann wenden Sie sich an ihr. Und dann können Sie weiterhelfen.
Nicht du selbst zu sein, versteckst du dich hinter einer Maske und warst du deinen Schein. Bist du einer von so vielen, die sich selbst nur selten lieben? Ist dein Lächeln meist nicht echt, läuft dein Leben ungerecht? Dann versteck dich nicht, sondern zeige dich. Tritt aus dem Schatten in das Licht, zeig allen, wer du bist. Nein, versteck dich nicht, sonst verlierst du dich. Ich will, dass du dich deinen Ängsten stellst.
Und Petra Hinz? Bleibt untergetaucht. Ein Blick von außen durch die Fenster auf der Margaretenhöhe in Essen ließ mich vermuten, sie sei nicht zu Hause gewesen. Aber wer weiß das schon so genau? Wie sie in ihre missliche Lage nun gekommen sein mag oder wie es ihr heute damit geht, dazu schweigt sie. Soll sie es tun? Sie hat das Recht dazu. Auch ohne juristischen Grad.
Ich komme ja aus einem immer noch totalitären und totalitärer werdenden Staat, ja, wo eben die Wahrheit verdreht wird. Und die Menschen fangen an, das auch zu glauben. Ja. Und alle führen eigentlich ein falsches Leben. Aber nicht nur das Volk, sondern eben auch die Mächtigen. Also die Mächtigen sind nicht glücklich. Ja, also ich stelle mir vor, dass Leute wie Xi Jinping eigentlich fast den ganzen Tag damit beschäftigt sind, ihren Ruf aufrechtzuerhalten und ihre Macht aufrechtzuerhalten. Und ich doch glaube nicht, dass sie da sehr zufrieden ins Bett gehen. Ja, dann muss man sich fragen, wozu das Leben eigentlich sei. Ja, um irgendwelche Fassaden aufrechtzuerhalten. Oder ist das Leben nicht einfach da, dass man gut lebt?
Aber was wird jetzt aus mir? Ich bin ja nun kein Geheimnis mehr.
Weiß nicht. Wie wär's mit einer Selbsthilfegruppe? Oder gründ eine Band?
Okay.
Musik hat schon immer geholfen.
Ich habe mich bisher zwar nicht gerade als Singvogel hervorgetan, aber ich versuch's mal. Und die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht. Und man sieht nur die im Licht, die im Dunkeln sieht man nicht.
Tabu, Leben mit der Lüge. Ein Feature von Susanne Franzmeier. Es sprachen Kathleen Gavlich als Geheimnis sowie Timo Weißschnur, Nina West und die Autorin. Realisation Susanne Franzmeier.
Und die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht. Und
Produktion Deutschlandfunk Kultur 2022.